Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corporate Entrepreneur Podcast. Und wir haben heute unseren ersten Dive. Das heißt, wir hatten das ja schon in der Einstiegsepisode angekündigt. Es gibt so drei Formate in diesem Podcast. Das sind einmal die Interviews, einmal die Quick Wins und eben die Deep Dives. Und die Deep Dives, da habe ich mir natürlich jemand sehr Kompetentes, der sehr tief in dem Thema auch drin ist, zur Seite geholt. Weil hier wollen wir uns natürlich zum einen schon auch theoretisch Dinge anschauen, aber auch vor allem, wie wir diese in die Praxis bringen können. Also, weil es wird über das Thema Corporate Entrepreneurship wird ja ganz viel gesprochen und ganz viel auch sinniert. Aber wie kriegen wir jetzt diese Erkenntnisse, die vielleicht auch schon in der Vergangenheit, ja, breit diskutiert wurden, jetzt in die Praxis? Und dafür habe ich mir den Sebastian Pioch hier mit in den Podcast geholt, der dieses Format immer begleiten wird und auch viel Expertise, wie gesagt, hier reingeben wird. Aber bevor wir jetzt starten mit den ersten Fragen und mit dem ersten Deep Dive, lieber Sebastian, stell dich doch mal kurz vor und herzlich willkommen auch dir offiziell hier in den im Podcast.
Ja, Peter, herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Genau, mein Name ist Bastian Pioch. Ich arbeite als Professor an der Hochschule Fresenius für den Kernbereich Digital Entrepreneurship und habe mich jetzt aber in den vergangenen anderthalb Jahren auch im Zuge der Entwicklung eines Schwerpunktes zum Thema Corporate Entrepreneurship und Innovation sehr intensiv damit beschäftigt, auch im Rahmen eines aktuellen Buchprojekts, auf das wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen, sehr viel mit diesem Thema Corporate Entrepreneurship, Intrapreneurship auseinandergesetzt. Ja, und insofern freut es mich, dass ich hier sein darf.
Wir haben ja schon öfters in diesem Podcast, jetzt in den ersten Episoden angedeutet, dass Corporate Entrepreneurship eigentlich wichtiger denn je ist, gerade auch für die Transformation unserer Wirtschaft, unseres Mittelstandes, dass Deutschland eben diese Innovationskraft, ja, wofür wir eigentlich ausgezeichnet waren die letzten 100 Jahre mindestens, dass wie wir das jetzt in die Moderne bringen, was für einen Anteil Corporate Entrepreneurship in diesem Kontext haben kann. Aber natürlich würde mich jetzt eingangs total interessieren, was hat dich an diesem Thema auch so gereizt und warum denkst du, dass Corporate Entrepreneurship wichtig ist?
Das ist eine super Frage, Peter. Und tatsächlich glaube ich, dass die Aussage, die du gerade getroffen hast, genau der Punkt ist, über den ich immer wieder nachgedacht habe, weil ich weiß gar nicht, ob wir so innovativ waren die letzten Jahre. Was wir können, wir Deutschen, wofür wir immer wieder ausgezeichnet werden, sind Patente. Wir sind weltweit Vize-Weltmeister, was Patentanmeldungen angeht, und europaweit sind wir Europameister, was Patente angeht. So. Aber eine Innovation ist eine wirtschaftlich erfolgreich am Markt platzierte Invention. Das heißt, für ein Patent reicht eine Invention. Aber um eine Innovation zu machen, brauche ich ein Geschäftsmodell dahinter, was funktioniert. Und was wir eben in den vergangenen Jahren so gut konnten, sind Dinge technisch lösen. Ja. Also wir konnten super Maschinen bauen, Autos bauen und so weiter. Damit waren wir sehr erfolgreich, weil der Bedarf einfach so riesig war. Ja. Und ich komme selber auch aus einer Ingenieursfamilie und da wird immer erstmal gefragt, wie können wir es technisch lösen? Und der Amerikaner, der fragt immer, wie können wir das verkaufen? Mhm. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum jetzt viele Unternehmen verstehen, dass sie sich selbst immer wieder neu erfinden müssen, dass sie selbst unternehmerisch tätig sein müssen. Und das geht nun mal im erfolgreichen Sinne durch funktionierende Geschäftsmodelle. Das ist das Produkt, die Erfindung, immer nur der Einstieg.
Ja, ich glaube auch so, dass viele Unternehmen inzwischen halt auch verstanden haben, dass sie was tun müssen, aber nicht so sehr, wie sie es tun.
Richtig.
War das auch so ein bisschen der Anreiz zu sagen, du widmest dich jetzt nochmal nicht nur dem Thema, sondern auch nochmal explizit einem Buch zu dem Thema?
Genau, der Impuls war natürlich auch dieser Schwerpunkt, weil es mich natürlich auch immer interessiert hat, wie müsste so ein Curriculum aussehen? Was brauchen denn die Unternehmen für Leute? Was müssen die können? Also die Intrapreneure. Vielleicht auch dazu nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die den Begriff noch nicht kennen. Also Intrapreneure sind sozusagen Angestellte, Mitarbeitende im Unternehmen, die sozusagen als Unternehmer im Unternehmen agieren. Aber das eben als Angestellte. Das ist übrigens etwas, das meine Studierenden total spannend finden. die haben da einfach große Lust zu, unternehmerisch tätig zu sein, agile Methoden auszuprobieren, neue Dinge zu entwickeln, aber eben nicht eigene Rechnungen, ja, und das eigene Risiko zu tragen, sondern das eben aus dem Angestelltenverhältnis heraus zu machen. Und tatsächlich bin ich da auf ein Problem gestoßen, was der Clay Christensen ja in seinem Buch The Innovator's Dilemma schon in den 90er Jahren formuliert hat, nämlich die Fähigkeit oder der Unfähigkeit von Unternehmen, einerseits mit etwas erfolgreich am Markt zu sein und dann aber auch nachhaltig erfolgreich zu bleiben. Und was daraus nämlich erwächst, ist die sogenannte Ambidextrie, nämlich diese Beidhändigkeit, dass man einerseits, da kommen wir bestimmt nochmal detaillierter drauf zu sprechen, einerseits eben das Tagesgeschäft explizit gut zu meistern und andererseits neue Dinge zu entwickeln. Und das sind zwei unterschiedliche Modi, und deswegen ist das so herausfordernd für viele Unternehmen. Was wir jetzt sozusagen festgestellt haben, ist, dass es zwei unterschiedliche Arten von Menschen braucht, um diese unterschiedlichen Modi auch gut zu begleiten. Und das wirklich zu erkennen und das wirklich zu trennen, das ist, glaube ich, für viele Unternehmen sehr, sehr herausfordernd. Und das ist eigentlich das, was mich daran gereizt hat.
Jetzt ist dein Buch ja noch nicht erschienen. Aber ich durfte vorab so ein bisschen schon reinschnuppern zumindestens. Und ja. Was mir da besonders aufgefallen ist und wo wir uns auch jetzt erstmal in diesem Podcast, in dieser Podcast-Deep-Dive-Reihe widmen wollen, ist das Framework, das du aufgestellt hast. Und bevor wir da reinstarten, vielleicht kannst du es ganz kurz einmal zu Beginn abreißen, weil wir uns ja heute so dieser ersten Phase widmen wollen. Aber damit man so ein bisschen Überblick kriegt, was sich dahinter verbirgt, macht es, glaube ich, Sinn, das einmal ganz kurz anzuteasern.
Ja, sehr gerne. Also zunächst ist mir ganz wichtig zu sagen, ich schreibe das Buch nicht alleine, sondern ich schreibe das gemeinsam mit dem Christoph Bornstein zusammen. Christoph Bornstein leitet eine Kommunikations- und Strategieagentur in Berlin und werden da maßgeblich unterstützt von dem Sebastian Klemann, der eben für Christoph Bornstein schon seit Jahren entsprechend die Texte verfasst, beziehungsweise ihn da unterstützt. Und durch dessen Netzwerk ist es uns gelungen, eben ganz viele spannende Unternehmen befragen zu können. So, weil wir haben uns natürlich gefragt, es gibt unglaublich viele Einlassungen zum Thema Innovation, Corporate Innovation, Corporate Entrepreneurship und so weiter. Aber was es eben nicht gibt, ist wirklich ein Buch, wo wirklich der Versuch unternommen wird oder der Versuch gelingt, etwas zu schreiben. Wie bringt man es denn auf die Straße? Ja, also wie gelingt es tatsächlich, die Dinge, die man sozusagen, einführend irgendwo darlegt, so praktikabel umsetzbar zu machen, dass man sagt, jetzt weiß ich, was ich machen muss. So. Ja. Und deswegen sind wir so vorgegangen, dass wir, wenn man das so wissenschaftlich macht, obwohl es eigentlich gar kein wissenschaftliches Buch ist, aber wir haben eben erstmal geschaut, was gibt es eigentlich? Ja, welche guten Einlassungen gibt es dazu? Welche Podcasts? Da gibt es ja diesen, ich hoffe, es ist okay, dass ich das hier erwähne, ja. den Trend One Podcast aus Hamburg, wo der Peter und der Sebastian wirklich auch ganz viele spannende Interviews geführt haben. Und dann sind wir eben selbst auf Unternehmen zugegangen und haben gesagt, sagt mal, wie ist es euch denn gelungen, genau diese Ambidextrie auch hinzubekommen? Und da sind in unterschiedlichsten Branchen, also wir haben mit Leuten aus dem Tourismus gesprochen, mit Stahlkonzernen, mit Logistikunternehmen, ja, mit Banken und so weiter, also unterschiedlichste Branchen. Und tatsächlich gibt es immer wieder Dinge, die sozusagen vorhanden sein müssen, damit diese Prozesse gelingen, diese Projekte gelingen. Und dass, wenn sie nicht da sind, dann funktioniert das auch nicht so. Das ist vielleicht so das eine. Und das andere ist dann tatsächlich, dass es einfach, deswegen haben wir das Corporate Heroes genannt, dass es eben ganz viel an den Menschen hängt. Ja, also Innovationsbusiness ist People Business. So, das ist ja auch in der digitalen Transformation so, die scheitert nicht an der Technologie, sondern an den Menschen. Und umgekehrt, wenn etwas gelingt, dann gelingt es, weil Menschen gut zusammenarbeiten. Und genau, das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben mit verschiedensten Unternehmen gesprochen und dann versuchen wir eben, in diesen unterschiedlichen Kapiteln deren einzelne Reisen zu beschreiben, sodass den Leserinnen es gelingt, sozusagen diese Muster zu erkennen. Und am Ende versuchen wir das zu verdichten, eben indem wir so ein Modell dort mal runterschreiben und sagen, also wenn man diese Dinge tut, ist es kein Garant dafür, dass das alles klappt. Aber wenn man das macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man nicht scheitert. Ja. Das ist eigentlich so der Ansatz.
Wenn wir uns jetzt so diese erste Phase des Modells ein bisschen vornehmen wollen, du schreibst da drin, dass es unbedingt notwendig ist, dass die Geschäftsführung ein verpflichtendes Bekenntnis für diesen Innovationsprozess abgibt. Warum ist das so entscheidend?
Warum ist das so entscheidend? Das ist deswegen so entscheidend, weil also so ein Corporate Entrepreneurship Projekt, das ist ja kein Sprint. Das ist ja nichts, was mal eine Woche irgendwie geht oder einen Monat oder was, sondern das geht ja teilweise über Jahre. So, das bedeutet, es müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, finanziell, menschlich, infrastrukturell, ja. Und das braucht dieses Commitment an der Stelle. Das ist das eine, also das Thema Ressourcen. Das zweite ist natürlich das Thema Vertrauen. Man muss natürlich andere Wege gehen, wenn man sozusagen neue Dinge erreichen möchte. Und dieses Thema Commitment, das bedeutet kein Freifahrtschein sozusagen, dass man jetzt einfach alles machen kann, aber es bedeutet Vertrauen, es bedeutet eine lange Leine und es hilft einfach den Personen, die das umsetzen, offene Türen zu bekommen, dass die Menschen sich dem Ganzen widmen, dass man eine gewisse Fehlerkultur etabliert. Und das haben wir festgestellt, das ist einfach das wesentlichste Element von allem Erfolg, braucht es initial und nachhaltig dieses Commitment seitens der Geschäftsführung. Sonst funktioniert das alles nicht.
Jetzt habe ich ja auch so ein bisschen diesen Corporate Entrepreneur Hintergrund und kenne das aber auch aus Gesprächen mit einigen Corporate Entrepreneuren, dass diese Rückendeckung ungemein wichtig ist, auch aus kommunikativen Gründen, weil man ja auch sehr schnell in so Innovationsprozessen, das ist ja meistens leider keine linear aufsteigende positive Geschichte, sondern da überall, wo es gehämmert und geklopft wird, da fallen ja auch irgendwie, die gesägt wird, da fallen auch irgendwo die Späne und es ist nicht immer einfach, das auch in die bestehende Organisation eben rein zu kommunizieren, weil man kennt ja vielleicht auch die Aussagen, ja, die geben unser Geld aus, das, was wir verdienen, etc. Ja. Würdest du sagen, da zahlt dann diese Rückendeckung auch besonders drauf ein, dass man eben auch diesen langen Atem haben darf als Corporate Entrepreneur?
Unbedingt, Peter. Das ist genau der Aspekt, den du ansprichst, dass diese Abwehrmechanismen in den seltensten Fällen vom Markt kommen, dass wenn dort Produkte entwickelt werden, dann sind die größten Abwehrmechanismen häufig intern. Und zwar genau die du beschreibst, die geben unser Geld aus und die machen da irgendwie bunte Knete und irgendwelche Lavalampen und Lego-Bausteine und so weiter. Und da braucht es ganz klar das Commitment und es braucht auch die niederschwellige Kommunikation von Erfolgen. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Und zwar einmal etwas auf den längeren Horizont gesehen. Wir haben ja sehr viel auch mit Gisbert Rühl gesprochen. Für die Hörer und Hörer, die das nicht kennen, die Gisbert Rühl nicht kennen, der hat einen wesentlichen Anteil, dass Stahl Klöckner sehr erfolgreich ist nach wie vor. Der hat ja sozusagen einen Online-Handel für Stahl mitentwickelt. Und der ist sowohl nach innen als auch nach außen sehr aktiv gewesen, was das Thema Kommunikation angeht. Ja, das heißt, er ist also auf vielen Podiumsdiskussionen vertreten gewesen, hat immer wieder darüber gesprochen. Und das hat natürlich so eine gewisse, ja, auch einen gewissen Stolz bei den Mitarbeitern erzeugt, ja, dass man da als Vorreiter gilt und sagen kann, Mensch, guck mal, und ich bin Teil davon. Und so. Aber das hat auch nach innen, der hat eben durch Gemma beispielsweise, ganz niederschwellig ist auch die Mitarbeiter zugegangen, hat gesagt, so und so. Und da hat das mittlere Management, ist sich dann so ein bisschen übergangen vorgekommen. Er hat gesagt, hier, wieso sprechen Sie direkt mit unseren Leuten? Und er hat dann auch nur gesagt, ja, für mich ist das auch alles neu. Lass uns das doch gemeinsam probieren und gucken, wo wir da landen. So, also der hat dieses Thema Trial and Error auch ganz, ganz stark gelebt. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, und zwar Hans Grohe. Hans Grohe stellt ja so Maturen für Spant her unter anderem. Und die haben eben festgestellt, dass dieses Commitment für diese Horizont 3 Innovation, also die wirklich disruptiven Charakter haben können, das wird erst entstehen, wenn auch niederschwellig kurze Erfolge aus Horizont 1 Innovationen erfolgen. Ja? Und die haben zum Beispiel eine so eine Dusche für Hunde gebaut, so ein Duschkopf. So, ja. Das ist nun nichts wahnsinnig Innovatives, aber es ist etwas Neues. Und da haben einfach die Mitarbeiter gesehen, wow, wenn man die machen lässt, dann kommt was dabei raus, was auch wirtschaftliche Erfolge hat. So, ja. Dann haben sie so eine Rain-Shower gebaut, die da so ein mehrdimensionales Duscherlebnis hat, so auch nichts wahnsinnig, am Ende bleibt es eine Dusche. Ja. Aber die Leute sehen, ach guck mal, wenn man die machen lässt, dann kommt da was bei raus. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit das Geheimnis, also dass man einfach nach außen geht, immer wieder auch darüber spricht, was man da macht, aber auch nach innen kleinere Erfolge kommuniziert und die auch durchaus würdigt. Dann entsteht einfach so eine Kultur, dass die Leute sich darauf einlassen.
Und zu dieser Kultur gehört ja auch, Fehler zu machen. Das hattest du ja gerade eben schon angesprochen. Wir haben auch eine Quick-Win-Folge dazu schon aufgenommen. Also wer da nochmal reinhören möchte, auch gerne reinhören. Aber mich würde natürlich auch aus deiner Sicht super interessieren, wie man das jetzt auch in etablierte Unternehmen ja aktiv einbringen kann, so dass da so ein bisschen anders auf Fehler geschaut wird auch.
Genau, also das ist das, also da gibt es verschiedene Strategien, die da gemacht werden. Auch da vielleicht so ein paar Anekdoten dazu. Also wir haben zum Beispiel auch mit jemandem von Leaps gesprochen. Leaps ist der Venture-Builder von Bayer, ja. Und die sind ja unglaublich erfolgreich, beteiligen sich an verschiedensten Startups, haben da sehr, sehr viel Geld investiert schon und machen das durchaus erfolgreich. Aber sie haben das nicht das erste Mal gemacht. Sie haben das schon das zweite Mal gemacht. Ja, ich weiß, dass die haben das vorher schon mal versucht und das ist aus verschiedenen Gründen gescheitert. So. Aber sie haben einfach daraus gelernt und haben gesagt, okay, dann versuchen wir es nochmal, aber richtig. Und jetzt sieht man, es funktioniert. So, also das kann schon mal sein, dass man ganz klar sagt, man versucht es einfach nochmal. Das Zweite, was funktioniert, ist, dass man das Ganze vor dem Hintergrund eines Portfolios sieht, ja? Dass man einfach sagt, okay, wir haben hier ein Portfolio und investieren eben nicht nur in ein Projekt, in eine Strategie, sondern eben in 20, 30, 40, 100. So. Und das kennt man ja von seinen eigenen Aktien auch, wenn man ein Portfolio hat. Einige schmieren ab und einige performen gut. So, ja? Aber im Mittel geht es dann darum, dass das Ganze funktioniert. Und wenn man so daran gehen, weiß, okay, ich habe hier ein Portfolio aus 20, 30 Projekten, die ich an den Weg bringe, dann ist es ja viel logisch, oder es ist total logisch, dass einige davon auch scheitern. Und wichtig ist da eben nur, dass man auch selbst diese Projekte nutzt, um daraus zu lernen. Warum ist das wichtig? Das ist einfach wichtig, zum einen natürlich für den Wissenstransfer, dass man bei neuen Projekten diese Fehler nicht nochmal macht, ja. Und es ist ganz wichtig vor dem Hintergrund der Wertschätzung. Weil die Entrepreneure, die man ja braucht, um Corporate Entrepreneurship zu betreiben, sind ja ganz häufig die Impulsgeber, die Ideengeber. Ja, die sagen: Guck mal, die Kunden sagen uns, dass sie dieses wollen. Oder wir haben bei einem Wettbewerber gesehen, dass die dieses machen. Also das Thema Trendscouting, da kommen wir vielleicht nochmal drauf. So, die geben diese Impulse rein, die Ideen werden geprüft und dann wird das umgesetzt. Und wenn das scheitert, dann muss man das insofern wertschätzen, als dass man wirklich so eine Nachlese macht und sagt, okay, was hat denn nicht funktioniert und warum? Weil wenn man das macht, dann fühlen die Leute sich auch ernst genommen und gewertschätzt und kommen auch mit das nächste Mal mit einer Idee wieder. Und das ist ja ganz wichtig, dass man das eben am Laufen hält, diese Maschinerie. Und das geht nur, wenn man sowohl die erfolgreichen als auch die wirtschaftlich nicht erfolgreichen Projekte insofern wertschätzt, als dass man daraus lernt. Ganz wichtiger Punkt.
Muss jetzt so ein bisschen grinsen, weil mir auch dieser Ideenkasten von früher, dieser Postkasten, wo man Ideen einwerfen konnte, gerade eingefallen ist. Ich weiß nicht, wie diese Assoziation gerade zustande kam, aber habe ich tatsächlich auch noch in meinen frühen Jahren Berufserfahrung sammeln durfte miterlebt. Also daraus etwas zu entstehen zu lassen, Fehler zu machen, aber aus diesen Fehlern vor allem auch zu lernen. Thema Wertschätzung hatten wir jetzt gerade eben, leitet mich so ein bisschen auch zu diesem Thema Innovationsziele über, weil im Idealfall macht man ja so einen Prozess nicht einfach nur, um diesen Prozess zu machen, sondern man hat auch vorher die Ziele definiert, die man durch diesen Innovationsprozess erreichen möchte. Und da hattest du das auch sehr schön dann nochmal betont, dass es auf Präzision und Ambition angeht. Und vielleicht könntest du hier nochmal einsteigen und sagen, warum ist es wichtig, dass man diese Ziele nicht vage hält, sondern warum ist Präzision und Ambition hier so wichtig in diesem Themenkomplex?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Das zahlt ein Stück weit auch auf das Thema ein, was wir vorher hatten. Und zwar dieses Thema interne Abwehrmechanismen. Wie können wir dafür sorgen, dass das Ganze auch Anerkennung findet? Und das gelingt natürlich dann, wenn man messen kann, was erreicht man da eigentlich so. Und ich kann ja Dinge nur messen, wenn sie präzise formuliert sind. So. Mhm. Und was eben nicht funktioniert, ist, ne, auf wie vielen Tassen haben wir irgendwo gesehen, ja, wir wollen agiler werden, wir wollen digitaler werden, wir wollen attraktive Arbeitgeber werden, alles solche Phrasen, die man nicht messen kann. So. Also muss man es präzise halten. Und das ist so das eine, weil wenn man eben ganz konkret sagt, wir wollen die Fluktuation der Mitarbeitenden, die Angehörige der Generation Y sind, bis übernächstes Jahr um 10% reduzieren, dann ist das ein ganz klares Ziel. So, das kann ich wirklich messen. So, ja? Oder wir wollen den Net Promoter Score auf 68, von 68 auf 75 bekommen, bis Ende. So. Dann sind das Sachen, die man ganz konkret zum Beispiel mit OKRs, mit Maßnahmen hinterlegen kann, und das kann ich messen. So. Mhm. Weil so gelingt es einfach, diese ja doch sehr intransparenten und schwammigen Maßnahmen, wo keiner genau weiß, wo fangen wir an, was ist das nächste Ziel, mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen und auch den Fortschritt zu messen. Ja. Mhm. Das ist ein wesentlicher Grund. Und der zweite Aspekt ist, dass man sich darüber im Klaren wird, was man davor hat, dass man dass diese Maßnahmen oder auch die Ziele zum eigenen Unternehmen, zur Strategie passen. Ja. Das heißt, diese Innovationsbemühungen, die gehen im Grunde genommen, sind eigentlich nicht zu trennen von der Unternehmensstrategie. Das muss ganz eng aneinander gekoppelt werden. Ja. Und ein riesiges Thema ist ja zum Beispiel das Fachkräftemangelproblem. So, ja. Wie viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, gute Leute zu finden? Und es ist zum Beispiel, Cargo Schmitz Bull ist ein Unternehmen, mit dem wir gesprochen haben, denen ist es gelungen, durch so ein Innovationsprojekt richtig junge, frische Leute zu bekommen, die mit Logistik überhaupt nichts am Hut haben. Und wie haben sie das gemacht? Naja, sie haben zum einen eine separate Unit gebaut und die eine App entwickelt haben. Und um dort dieses Team richtig aufzusetzen, haben sie nicht etwa einen eigenen Personaler genommen, der dieses Team aufbaut, sondern sie haben sich ein Ex-HRler von Zalando geholt, weil der genau wusste, was der für Leute eigentlich braucht. Also das hat eben sehr gut funktioniert. Und nächster Punkt, das auch dafür sorgt, dass die Abwehrmechanismen reduziert werden, ist, man muss es eben auf die eigene Strategie ausrichten. Vielleicht auch da noch eine kleine Anekdote dazu. SaaS-Unternehmen Dräger. Viele kennen vielleicht Dräger durch die Corona-Zeit, die ja diese Herz-Lungen-Maschinen machen unter anderem. Und die haben ja mit der Garage ein ziemlich starkes Innovationsprojekt. Und die haben ein Produkt entwickelt, den sogenannten Dream Guard. Das ist ein Produkt, um die Atmung von Babys zu überwachen. So, ja. Durchaus innovativ, wirtschaftlich erfolgreich, aber man hat das dann eingestellt, weil es zu weit weg von der eigenen Unternehmensstrategie war. Das ist ein B2C-Geschäft und so weiter. Und um sowas eben zu verhindern, ist es eben wichtig, dass man sich ganz klar an der Strategie des Unternehmens orientiert und dann ganz klar hinterlegbare, messbare Innovationsziele steckt. Das ist der Grund.
Total schade eigentlich, dass man dann so ein Projekt stilllegt und dann nicht aus den eigenen Reihen vielleicht sogar Corporate Entrepreneure finden, die das eigenständig als Tochtergesellschaft oder wie auch immer weiterführen können.
Wir haben Christoph und ich uns auch immer wieder gefragt, wie kann man so agieren? Das versteht niemand, ja. Also da hätte es unzählige Verwertungsmöglichkeiten gegeben, die weitaus klüger wären als die Liquidation. Ja. Also wie du sagst, man hätte internen Menschen das anbieten können, da ein Spin-off draus zu machen. Man hätte externen Unternehmen anbieten können, was weiß ich, Babywalzer. Gibt es tausende Möglichkeiten, das schlauer zu verwerten, als wie es gemacht wurde. Aber das sei nur meine Randbemerkung hier.
Wir hatten ja gerade dieses Thema, das muss sehr stark mit der Unternehmensstrategie zusammenpassen. Ja. Nichtsdestotrotz müssen ja wahrscheinlich auch ja separate Ziele gesetzt werden, weil das ist ja auch, sind ja auch neue Prozesse. Aber wie mache ich das? Also kriege ich das top-down, bottom-up, kollaborativ mit dem Management? Wie nähere ich mich dieser Zielsetzung am besten?
Ja, Peter, da hast du natürlich jetzt die Fragen überhaupt erwischt. Da muss ich fairerweise sagen, da gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Also diese Strategieentwicklung, die sollte natürlich top-down definiert werden. Man muss natürlich seitens der Führung ganz klar vorgehen, wo wollen wir da hin. So, das muss natürlich so gemacht werden, dass die Mitarbeitenden sich damit identifizieren können, dass sie es verstehen, so transparent und so weiter. Und dann braucht es einfach die ja, die genügenden Freiraum, damit daraus Dinge entstehen können. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das heißt, man kann natürlich solche Projekte eben auch aus einer anderen, auf einer anderen Marke heraus machen, dass wenn man feststellt, okay, dieses Geschäft, wir können das und das ist ökonomisch sinnvoll, aber das ergibt keinen Sinn, das unter der eigenen Marke zu machen, dann muss man es ausgründen. Wer das sehr gut gemacht hat, ist Otto. Ich bin ein großer Fan von diesem Business Model Navigator. Vielleicht kommen wir auch auf einzelne Frameworks noch zu sprechen. Und da haben ja die Kollegen aus der Schweiz verschiedene Muster gefunden, die in den Geschäftsmodellen immer wieder vorkommen. Und eins dieser Muster nennt sich im Wegen More of It. Und Otto hat irgendwann verstanden, dass sie eine hohe Prozesskompetenz haben, wenn es um das Thema Inkasso geht. Weil sie einfach viele Zahlungsausfälle haben. Sie haben einen Prozess entwickelt, der einfach so wirksam war und dass sie darauf vertrauen, dass sie dann gesagt haben, Moment, es gibt bestimmt auch andere Probleme, andere Unternehmen, die dasselbe Problem haben wie wir. Warum kaufen wir nicht deren Forderungen gegenüber deren Kunden auf, zahlen denen einen Anteil und verdienen denen eine Differenz Geld, was wir sozusagen dann tatsächlich beschaffen können. Daraus ist die EOS entstanden. Das ist ein Riesenunternehmen in Hamburg, ja, die sich darauf spezialisiert haben. Gehört im Kern der Otto Group. Ist aber nicht unter der Marke Otto gemacht. Man hat das dann nochmal gemacht. Das heißt, die EOS hat sozusagen eine Tochter gegründet, die Health AG. Die haben nochmal verstanden, dass Zahnärzte gut darin sind, Zähne zu reparieren, aber nicht darin, keine Lust darauf haben, ihr Geld zu beschaffen. Also kaufen sie die Forderung der Zahnärzte gegenüber den Patienten den ab, zahlen denen direkt am gleichen Tag das Geld und beschaffen sich das Geld so. Ne? Also das ist so richtiger Cashflow, da sind ganz viele Arbeitsplätze entstanden, fließt sozusagen auf die Otto Group, aber nicht unter unter der Marke Otto. Ne? Also das ist zum Beispiel eine Strategie, wie man das umsetzen kann.
Wir haben jetzt sozusagen die Rückendeckung gehabt. Wir haben das Thema Innovationsziele, Fehlerkultur. Trotzdem, wenn man all diese Punkte auch beachtet, wir hatten es ganz kurz schon angedeutet, ist es ja oftmals chaotisch. Trotzdem, aber es ist ja auch in normalen Startups nichts anders. Das heißt, wenn man sich in dieser Marktfindungsphase bewegt, wenn man die ersten potenziellen Kunden anspricht, wenn man seine Zielgruppen definiert. Und dann hat man noch diesen ganzen Komplex, dass ja es eine bestehende Organisation gibt, aus der ich mich herausbewege oder in die ich irgendwie integriert sein muss. Das birgt natürlich auch ja nicht immer ganz einfache Mechanismen und deswegen ist es oftmals halt einfach chaotisch. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Wie schaffe ich es da bei diesen Innovationsprojekten einigermaßen vorbereitet zu sein auf diese Schwierigkeiten, gerade wenn es unvorhersehbar ist, was mich da erwartet.
Ja, da kommen wir tatsächlich im Kern wieder zum Anfang zurück, dass wir natürlich das mit einem Höchstmaß an Vertrauen ausstatten zu beginnen und wirklich auch da dem ganzen Raum geben. So. Nichtsdestotrotz braucht es natürlich gewisse Thresholds, die eingezogen werden, um zu gucken, wann ist es auch Zeit, sich Scheitern einzugestehen und Projekte zu beenden, ne? Weil Entscheidungen für etwas sind ja auch immer Entscheidungen gegen was anderes. Vielleicht darf ich auch dazu ein Beispiel nennen, wie aus meiner Sicht dieses Chaos gut gemanagt wird, ja. Das macht zum Beispiel Bosch. Bosch hat einen Ansatz entwickelt, den der Osterwalder in Invincible Company beschreibt, nämlich dieses Ausloten und Ausschöpfen. Und die haben nämlich auch diesen Portfolioansatz gewählt. Das heißt, die bekommen zu Beginn eines Projekts, die können weltweit dort Ideen einreichen. Und diese Projekte gehen durch so eine Jury, die werden dann bewertet und diese bekommen dann mehrere Wochen Zeit und auch ein gewisses Budget. Und dann müssen sie Indikatoren vom Markt bringen, dass diese Idee sozusagen weiterverfolgt wird. So, und da scheitern in der ersten Stufe, glaube ich, schon zwei Drittel aller Ideen. Naja. Und das letzte Drittel geht dann weiter und bekommt nochmal wieder Zeit und mehr Budget tatsächlich auch. Und von diesen schaffen es dann vielleicht 5 oder 10%, die dann wirklich verwertet werden. Sei es über ein Spin-off, sei es über ein Produkt, was konzernintern verwertet wird, sei es, dass es direkt die Assets verkauft werden. So, ja. Und das ist, glaube ich, der Weg, damit umzugehen. Also die Leute wissen, dass mehrere Pferde ins Rennen geschickt werden. Die haben eine gewisse Zeit, um dieses Chaos zuzulassen. Ja. Aber irgendwann muss man es dann auch wieder zurückholen und sagen, okay, hier ist jetzt ein Threshold erreicht, da stellen wir jetzt ein oder investieren das woanders. Ja. Das ist eine Möglichkeit, um dem zu begegnen. Ja.
Also wir haben sozusagen eine klare Strategie vorneweg. Wir haben auch so Rahmen, in dem sich das bewegen kann. Innerhalb dieses Rahmens haben wir aber eine möglichst große Freiheit, damit man weil diese chaotische Phase auch wichtig ist, um Kreativität zu erzeugen. Ich finde es ganz interessant, was du jetzt gerade noch als Beispiel genannt hast, weil diese Konkurrenz innerhalb dieser Ideenfindungsphase ist ja auch super wichtig. Das passiert sowohl in Startups ja auch, wenn man ein neues Geschäftsmodell entwickelt, aber auch durchaus auch in klassischen Inkubatoren aus dem Startup-Umfeld werden ja oft auch Teams gegeneinander in Konkurrenz gestellt, um irgendwelche Gelder abzurufen oder ähnliches. Also, dass das auch intern eine gute Maßnahme ist und erfolgsversprechend, ist es ja auch sehr interessant, an dieser Stelle festzuhalten.
Absolut. Und ich glaube, dass das ja auch, also zumindest bei Bosch scheint es eben sehr gut zu funktionieren. Die Leute kommen, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, Stichwort Ambidextrie, die werden einfach, während sie an diesem Projekt arbeiten, komplett aus dem Tagesgeschäft rausgelöst. Ja. Das heißt, in diesem Tagesgeschäft existiert ja dieser sogenannte Exploit-Modus, ja, also wo es um Kennzahlen geht, wo es um ganz klare Prozesse geht. Und in dieser Chaosphase, so wie du sie nennst, braucht man den Explore-Modus. Ja. Also man darf Dinge entdecken, man darf stark pivotieren, also ne, das Geschäftsmodell, die Thesen dafür stark ändern. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Faktor, dass sie dann wirklich komplett in diesem Explore-Modus sein können, ohne dass sie durchs Tagesgeschäft immer wieder daraus geholt werden. Genau, und vielleicht noch ein letzter Erfolgsindikator sind natürlich die Teams, ja, also das Stichwort Corporate Heroes, dass man einfach interdisziplinäre, cross-funktionale Teams aufstellt. Da haben wir auch durch diese Interviews ein, wie ich finde, super Bilderbuchbeispiel gesehen für die Kraft, für die Wirksamkeit von interdisziplinären, cross-funktionalen Teams. Und zwar gibt es in der Schweiz so ein Konsortium aus mehreren Banken, die mit einem Inkubator zusammenarbeiten und dort gemeinschaftliche Ideen entwickeln können. Und dort wurde eine Idee, eine technologische Idee zu einem Produkt gebaut, was in der FH Nordschweiz entstanden ist, was jetzt das Thema, was sich unter dem Namen Lucy, LUSE, können wir vielleicht später noch in Credits hier verlinken. Und da ging es nämlich darum, dieses Bankgespräch, das Beratungsgespräch zu innovieren. Man hat dann versucht, sehr aktuelle Zahlen zu Finanzierung, zu Immobilien zum Beispiel in das Gespräch zu integrieren. Und da hat man das auf einen Bildschirm übertragen. Die Zuschauerinnen mögen sich vorstellen, also eine Beratungssituation, ein oder zwei Kunden, ein Pärchen möchte ein Haus kaufen, sitzt an einem Tisch einem Berater gegenüber. Und links oder rechts von denen ist dann dieser Bildschirm. Und der Berater oder die Beraterin berät dann die Kunden und guckt die Kunden an und guckt dann abwechselnd links oder rechts zu dem Bildschirm. Jetzt können Sie sich mal überlegen, wie das aussieht. Ja, man hat immer diese Tennisbewegung, ja, und zwar beide. Man hat dann dieses Gespräch aufgezeichnet, man hat das einem Psychologenteam übergeben und die haben dann den Ton komplett ausgeschaltet. Dann haben sie nur das angeschaut, das ganze Setting. Man hat festgestellt, sie sagen die ganze Zeit nein. Also haben sie gesagt, ihr müsst diesen Bildschirm auf den Tisch holen. So, und dann haben die eben so eine Art James-Bond-Tisch entwickelt, dass man dann wirklich die ganzen, mit so verschiedenen Tokens, man kann sich das auf der Seite anschauen, die Daten auf den Tisch holt. Und dann schauen die sich an, schauen auf den Tisch, schauen sich an, schauen auf den Tisch und machen eine Ja-Bewegung. So, ja? Das heißt, diese Abschlussfragen, die werden dadurch allein möglicherweise viel erfolgreicher werden. Das finde ich ein ganz tolles Beispiel für die Wirksamkeit von crossfunktionalen interdisziplinären Teams.
Total spannend, ja. Körpersprache in dem Fall nochmal ganz anders drauf geschaut.
Ja.
Wenn, also ich glaube, wir haben jetzt schon die wichtigsten Punkte angesprochen. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal eine kritischere Frage stellen am Schluss, weil mir das auch aus der ersten Staffel im Gedächtnis geblieben ist von dem Corporate Entrepreneurs Podcast. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass so ein Startschuss vielleicht für so ein Innovationsprojekt auch öfters gegeben werden muss. Also zum Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, ist die Deutsche Bahn, die ja mit unterschiedlichen Inkubatoren, Corporate Venture-Modellen etc. Schon mal gestartet ist, manche wieder eingestellt hat, manche wieder neu ins Leben gerufen hat in anderer Form. Wie würdest du das einschätzen? Was passiert da mit vielleicht auch mit der Unternehmenskultur, mit den Mitarbeitern, wenn sowas mehrmals wiederholt werden muss? Und welche Risiken und Chancen bestehen aber darin auch?
Ja, klar, gute Frage. Wir haben das ja schon, ein Beispiel haben wir das früher schon angesprochen, Stichwort Leaps, beziehungsweise Bayer damals, ja, die ja im Grunde genommen das auch tatsächlich einmal neu gemacht haben, ihre Wunden geleckt haben und dann einen neuen Ansatz gefunden haben, auch unter einem anderen Namen zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und schlau ist es vielleicht auch im Vorfeld, da die Erwartungshaltung, also Stichwort Kommunikation, ja, also dass wenn man sowas ausgibt, dass man sagt, wir legen da jetzt mal los, aber das Erwartungsmanagement vielleicht auch da entsprechend schon eindampft und dann verliert zu sagen, also wir werden hier Fehler machen. Ja. Das sind Dinge, die machen wir hier alle zusammen das erste Mal. Und immer wenn man eine ganz spannende Frau, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, Lena Lührmann, die hat mal gesagt, immer dann, wenn man nicht weiß, wie es geht, da ist vorne. Das ist, finde ich, so einen schönen Satz hierfür. Für genau
starker für diese Satz, ja.
Ja. Und das ist eigentlich das, was die Losung im Grunde genommen sein sollte. Wir wissen es nicht. So. Und das ist im Übrigen auch für Führungskräfte, ich glaube, im Übrigen auch für Politiker. Ja. Also eine ganz mutige Aussage, oftmals zu sagen, ich weiß es nicht. So. Und wirklich das Wissen in der Organisation zu nutzen und sich dann auch Scheitern einzugestehen. Ich glaube, daran ist nichts falsch, ganz im Gegenteil. Ja. Also das ist so ein bisschen abgedroschen, aber dieser Erfinder von diesen Dyson Staubsauger, der hat 5000 Prototypen gebaut, ja, um diesen Zyklon nachzubauen. So. Mhm. Und der hatte aber fest dran geglaubt und für den gehörte das dazu. Und ich glaube, wenn man nicht scheitert, das hat ja, glaube ich, auch irgendwer mal gesagt, da waren die Ziele nicht ambitioniert genug oder dann war es nicht wirklich innovativ, was da entstanden ist. Ich glaube, es gehört dazu. Und man muss aus den Dingen lernen, man muss transparent sagen, was war da los, muss nachjustieren und es dann einfach neu versuchen. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die man hat.
Ist aus deiner Sicht jetzt noch irgendein wichtiges Thema zu dieser ersten Phase, also der Phase, so, wo wir die Innovationsbereitschaft herstellen wollen im Unternehmen? Haben wir da noch irgendwas vergessen, was wir noch in irgendeiner Form jetzt hier reinbringen sollten?
Ganz wichtig ist, glaube ich, auch, die Frage könnte ja sein, die sich einige hören und stellen, woher weiß ich denn, was meine Innovationsziele sind? So. Mhm. Die können natürlich von innen kommen, so, ne, aus der Organisation, das ist auch wichtig, Stichwort Ideenbriefkasten, ja. Aber sie sollten auch aus dem Außen kommen. Da möchte ich gern auch nochmal auf Trend One verweisen aus Hamburg, die ja so einen sogenannten Trendradar haben, mit dem man dann eigene Innovationsfelder entwickeln kann. So, das heißt, man muss die ganze Arbeit ja nicht selber machen, sondern kann ja auch gucken, was für Makro- und Mikrotrends gibt es denn da draußen, ja? Und was passt dazu zu unserer Kompetenz, zu unserem Geschäftsmodell, zu unseren Kunden, was könnte nützlich für die sein? Und dann gerne auch mal zu gucken, ne? Also in solchen Workshops zu sagen, guck mal, da gibt es diese Trends da draußen, das ist relativ abgesichert, dass das erfolgreich ist und nachhaltig erfolgreich sein wird. Was passt dazu? Gerne auch Kunden in diesen Prozess der Ideenfindung, der Entwicklung der Ideenfelder integrieren. Das finde ich auch ganz wichtig, weil sie natürlich auch häufig implizit wissen, was zu deren Wertschöpfungskette nochmal passt. Ja, und wie könnt ihr uns dabei helfen? So. Und sich dafür wirklich auch Zeit nehmen. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, weil wenn diese Innovationsfelder und die Innovationsziele geklärt sind, dann braucht es wieder diesen Schalter, diesen Hebel umzulegen und dann wirklich marschieren und das auch nicht ständig wieder in Frage zu stellen. Also da würde ich schon empfehlen, sowohl den Blick nach innen als auch nach außen zu richten, Das, glaube ich, ist nochmal eine Ergänzung an
der Stelle. Dann werden wir uns in der nächsten Folge dem Thema Infrastruktur näher anschauen und dann schauen, nachdem wir die Bereitschaft hergestellt haben, wie können wir das Ganze jetzt infrastrukturell auch aufsetzen. Zu Abschluss des Podcasts, gibt es schon einen fixen Namen für dein Buch? Magst du den schon mal teilen hier oder ist es noch zu früh?
Nein, der Titel steht fest. Wir nennen es Corporate Heroes. Ja, wie man im Grunde genommen Entrepreneure findet, die sozusagen die Unternehmensziele adäquat umsetzen können. Ja. Also wir nennen die Corporate Heroes und ganz bewusst eben auch in der Mehrzahl, weil Innovationsbusiness ist eben Teamarbeit und das ist, so heißt der Titel. Und wir haben da wirklich ganz viele Corporate Heroes einzeln schon kennengelernt, sowohl auf Führungsebene als auch auf Umsetzungsebene. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, wie ich finde, für Mitarbeitende auch einerseits sich nochmal komplett neu im Unternehmen zu beschäftigen, zu positionieren. Und es ist umgekehrt auch eine ganz tolle Möglichkeit für die Unternehmen, nochmal das Potenzial ihrer Mitarbeitenden zu heben und noch ganz anders zu nutzen, indem sie eben in die unternehmerischen Geschicke einbinden und nicht nur als Controller, nicht nur als Ingenieur oder nicht nur als Vertriebler, sondern auch als Unternehmer.
Ich finde diese Herleitung auch sehr schön von dir. Passt auch übrigens ganz gut zum Corporate Entrepreneurs Podcast, wo wir auch bewusst die Mehrzahl gewählt haben. Aber dann haben wir ja auch also für dieses Format, wo wir uns jetzt öfter sprechen, ja auch einen ganz schönen Namensaufhänger, wenn das in deinem Sinne ist. Dann haben wir ja den Corporate Hero Deep Dive jetzt geschaffen in diesem Podcast. Und da freue ich mich schon sehr, mit dir über die nächsten Episoden dann noch tiefer einzusteigen. Und ganz wichtig, auch an euch da draußen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt zu diesen Deep Dives, dann meldet euch gerne bei Sebastian oder mir. Wir werden unsere LinkedIn-Profile auch in den Shownotes nochmal verlinken und freuen uns dann natürlich sehr, wenn das hier nicht nur eine Einbahnstraße ist. Und in dem Sinne, vielen Dank, Sebastian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich freue mich auf die nächste Episode.
Danke dir, Peter. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.